Heute gehen die Emotionen komplett mit uns durch dafür. Dafür gibt's drei Gründe. Der erste, wir klären, wann dich dein Motorradführerschein garantiert in den Knast bringt. Und außerdem geht's Nummer 2, gegebenenfalls auch für mich vor Gericht. Grund dafür ist der freundliche, positive Emotion, bringt dann an der dritten Stelle Michel mit rein. Er hat mit der neuen Aprilia die absolute Gefühlsachterbahn durchlebt. Von dem Stift, der ihm ging, bis zum maximalen Endorphin. Es ist spannend, es ist aufregend. Hört rein. Viel Spaß dabei.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Wenn die Stimmung nach oben geht, weil man seine eigene Stimme hört, dann hat das meistens damit zu tun, dass wir uns das eigene Intro angehört haben und die Melodie dahinter doch immer noch gute Laune macht. Mein Puls schon, naja, nicht 180, aber so 140 kann man sagen. Und damit ist ja wohl alles angerichtet für eine weitere Folge Biker-Stammtisch mit vielen spannenden, interessanten, aber auch aufregenden Themen, zumindest für mich. Und damit begrüße ich Jan, meinen Lieblings-Co-Host Michel, zu einer weiteren Runde Gasgeflüster Motorrad-Podcast. Hi Michel, und du hast schon gesagt, du bist völlig am Arsch oder irgendwie so im Vorgespräch.
Ja, ich bin tatsächlich völlig am Arsch, habe aber hier gerade meinen zweiten Kaffee vor mir. Und ich muss sagen, trotz der Tatsache, dass wir uns jetzt schon weit über 160 Stunden zum Thema Motorrad im Podcast-Rahmen ausgetauscht haben und dann natürlich drumherum und nebenbei und Telefon und so immer noch voll quatschen, ne? Freue ich mich trotzdem und bin euphorisiert, wenn ich deine Stimme im Intro höre, denn meine Stimme ist da ja nicht zu hören. So, ne? Also es ist ja, zieht ja quasi nur auf dich. Fällt mir gerade ein, hätten wir damals irgendwie anders machen müssen. Aber wir hatten das ja eigentlich auch so ein bisschen, das Intro war ja mal ein bisschen anders, ne? Also wir hatten ja, wir haben jetzt ja eine andere Intro-Geschichte. So, wir hatten ja beide unseren Teil.
Ja,
sozusagen.
Ganz am Anfang kam immer Servus-Sports-Freunde mit so einem,
ja, genau,
lockeren Laut immer noch mit drin. Das haben wir jetzt ein bisschen umgestellt. Es gibt ein bisschen mehr Melodik. Ich darf am Anfang dann auch noch mal ein bisschen was erzählen, kleinen Einblick geben, was wir jetzt hier gleich so reden werden. Wir wissen es ja vorher immer auch noch nicht so ganz hundertprozentig. Ein paar Themen sind fest. Und damit können wir doch eigentlich direkt einsteigen. Warum du abgefuckt bist, wirst du uns gleich noch erzählen. Ich möchte aber jetzt einfach erstmal den Ball aufnehmen und meine Story, Hintergrundinformationen dazu geben.
Eine Randnotiz, bevor wir loslegen, entschuldige, mir fällt gerade was auf, ne? Ihr hört es vielleicht hört es auch nicht, kommt drauf an, wie viel Zeit ich mir jetzt im Nachgang für die Postproduktion nehme und vielleicht noch an Jans Stimme etwas rumbastel. Jan ist auf jeden Fall nicht in seinem gewohnten Umfeld, also ich bin wie immer hier so lila-blau angeleuchtet. Jan ist aber unterwegs und er sitzt in einem anderen Winkel zum Fenster. Also quasi das Fenster scheint ihm, also das Licht, das durch das Fenster fällt, scheint ihm direkt ins Gesicht. Und für diejenigen, die jetzt den Genuss haben, uns auf Podcast, yes, das kann, ich bin so müde, ich meine, mein Hirn funktioniert einfach nicht richtig, auf YouTube zu sehen und nicht nur auf einer Podcast-Plattform zu hören, denen wird aufgefallen sein, wie strahlend grün Jans Augen hier im Fensterlicht erscheinen. Also die glühen katzenartig. Also guckt euch das unbedingt mal an. Da habt ihr... Na, jetzt wird's ein bisschen eklig. Jetzt sind die Glotzen aufgerissen hier, wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. Also, ja, das fiel mir so gerade so auf, ne? Wenn, jedes Mal, wenn er so denkend in die Ferne blickt und zum Fenster raus, so, dann sieht man die grünen Äuglein glitzern. Ja, aber so viel zu meinen fast homoerotischen Ausführungen.
So kennt man uns.
So kennt man uns, ja. Wir sind ja offen für alles.
Für den Hetero-Ausgleich haben wir ja auch schon so ein bisschen ein Gästepärchen im Auge gegriffen. Da haben wir ja letztens schon mal drüber gesprochen. Können wir noch nicht
im Auge gegriffen? Ich habe auch mal ins Auge gegriffen.
Wir sind beide ein bisschen durch. Ich blicke tatsächlich raus auf die Alpen, bringt mich zum Aufregerpunkt Nummer 1, der mich mit meiner Herzfrequenz ein bisschen nach oben treibt. Ich bin in der Schweiz. Das ist nicht grundsätzlich der Aufreger. Ich besuche einen Freund. Super gerne bin ich hier. Werde immer auch herzlich aufgenommen. Aber natürlich die Anfahrt und so weiter. Ich möchte diese alten Kamellen nicht wieder aufkochen.
Ja.
Aber es hat mir zum Anlass genommen, diese Verkehrsregelung hier. Wie immer im Vorfeld so mal ein bisschen die Motorradbranche zu scannen und das auch im Schweizer Rahmen. Und hier habe ich gleich die erste Story, die mir zum Glück keinen Puls macht. Wobei, wenn ich über die Rechtsprechung nachdenke, doch so ein bisschen. Und zwar der Seetaler Boten, eine Zeitung aus der Schweiz, berichtet, über einen Raser, der festgenommen wurde. Die Titelzeile ist 204 km/h Raser festgenommen, Motorrad sichergestellt. Und wenn du das liest, dann gehen ja eh schon irgendwie alle Alarmglocken an. Und wenn du dann aber auch noch weißt, dass diese Zeitschrift oder diese Zeitung in der Schweiz erscheint und das Ganze in der Schweiz stattgefunden hast, dann greifst du nur noch an den Kopf. Die Luzerner Polizei hat nämlich einen 57-jährigen Mann aus Portugal festgenommen. Er wird beschuldigt, dass er mit seinem Motorrad mehrere Raserfahrten unternommen hat. Allein diesen Begriff finde ich auch schon wieder geil. Raserfahrten. Also es gibt für alles immer ein Wort. Und es steht dann drin, der Beschuldigte wurde bereits Ende Januar 2025 von der Polizei angehalten, nachdem er im Gebiet Homle, Ortsteil Gunzwil, mit einem Motorrad aufgefallen ist. Die Polizei hat bei ihm eine Helmkamera sichergestellt, auf welcher massive Tempoüberschreitungen 188 km/h und 204 km/h in der 80er-Zone dokumentiert wurden. Die Untersuchungsbehörden haben sein Motorrad sichergestellt, dem Lenker wurde der Führerausweis abgenommen. Er darf bis zum Entscheid des Straßenverkehrsamts kein Motorfahrzeug lenken. Artikel zu Ende. Und ich denke mir einfach schon so, Junge, also wirklich, du brauchst keine krasse Allgemeinbildung, um erstmal zu wissen, dass 204 km/h im Straßenverkehr...
In der 80-Zone?
Ja, also grundsätzlich, gehen wir noch nicht mal in die Schweiz. Im Straßenverkehr, außerhalb jetzt vielleicht der deutschen Autobahn, wenn sie frei ist, nicht unbedingt ein smarter Move ist. So, also einmal grundsätzlich ein bisschen Hirn amputiert, bringst dich damit halt selbst ziemlich in Gefahr, andere auch. Dann aber halt noch dort, wo es auch noch verboten ist, nicht smart. Und wenn du dann das Ganze auch noch in der Schweiz machst, ja, dann hast du wirklich das Ende der Eskalationsstufe erreicht. Und ich war total baff. Jetzt hat dieser Artikel ja leider nicht hergegeben, wie das denn alles so ausschaut. Zum Glück leben wir ja jetzt mittlerweile im KI-Zeitalter. Und ich habe dann GPT mal so ein bisschen die Rolle eines Schweizer Verkehrsrechtlers übernehmen lassen. Und geil ist, ich schreibe das. Und GPT antwortet dann auch direkt erstmal, hey, spannender und ziemlich ernster Fall, danke für den Hinweis. Also schon so richtig in der Strafverfolgungsrolle. Und macht dann eine rechtliche Bewertung des Ganzen. Und stellt erstmal da, finde ich auch immer schön, wie das dann nochmal runtergebrochen wird, dass ja die 188 km/h und 204 km/h eine massive Übertretung der Verkehrsrechte darstellen. Und zwar weit über der Schwelle, die als Raserdelikt gelten, weil laut Artikel 90 ist das Raserdelikt bereits erfüllt, wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten wird um mindestens 80 km/h bei zulässigen 80 km/h. Und da war die Person ja deutlich drüber. Und jetzt kommt's, erwartende Sanktionen. Du hast ja auch so ein bisschen Gefühl für das Schweizer Verkehrsrecht. Vielleicht, Michel, gib doch mal eine Einschätzung, was du glaubst, was hier passieren wird.
Ja, also ich gehe davon aus, es wird ja auf jeden Fall irgendwie drakonisches Strafmaß sein, vor allem wenn ich das im Verhältnis zu Deutschland setze und wage jetzt mal zu behaupten, ah, das kostet dich 15.000 Franken, 5 Jahre Führerscheinentzug, wenn du ihn überhaupt wieder bekommst und vielleicht 6 Monate auf Bewährung. Das wäre jetzt so meine Einschätzung für die Geschichte gewesen. Was sagt ChatGPT, unser Schweizer Strafrechtler?
Unser Schweizer Strafrechtler sagt, und es ist jetzt total überraschend, es gibt keine monetäre Strafe.
Wie?
Ja, weil, ich habe das nämlich nochmal nachgefragt, gute Nachfrage. Geldstrafen oder monetäre Sanktionen können bei Raserdelikten durchaus dazukommen, obwohl der Fokus klar auf Freiheitsstrafe liegt. Und da wären wir nämlich bei dem Punkt, also die zu erwartenden Sanktionen, strafrechtliche Konsequenzen nach Artikel 90 Absatz 3 der Schweizer Verkehrsrechte, also mindestens 1 Jahr Freiheitsstrafe, Klammer auf, obligatorisch, Ausrufezeichen.
Okay, also nicht 6 Monate auf Bewährung, wie von mir vermutet, sondern tatsächlich Knast.
Ja, Freiheitsstrafe kann nicht bedingt ausgesprochen werden, sondern unbedingt. Also effektiver Freiheitsentzug, möglich ist auch eine längere Strafe, maximal 4 Jahre. Dazu Führerscheinentzug von 2 Jahren, bei Wiederholung oder besonderer Gefährdung, Verlängerung dieser 2 Jahre Führerscheinentzug oder sogar lebenslang möglich. Die Person wird wahrscheinlich des Landes verwiesen. Also das ist so ein bisschen die Frage, wie das EU-Recht damit umgeht und so weiter. Aber grundsätzlich halt erstmal mindestens 1 Jahr weg, eher mehr. Und das Thema ist, es gibt da keine Strafkosten oder monetären Kosten so, aber es gibt natürlich ganz viel bürokratische Kosten. Das heißt, wir haben Gerichtskosten, Untersuchungsgebühren, Kosten für die Einbeziehung und Sicherstellung des Motorrads. Also
Ja, komm zum Punkt, komm zum Punkt. Was kostet der Spaß?
Das sind dann nochmal so 5.000 bis 15.000 Schweizer Franken, je nachdem, wie er aufgestellt ist.
Boah, krass. Krass.
Alter, aber ganz Alter. Ehrlich.
Ey, aber da war ich mit meinen 15.000, zumindest bei der Einschätzung, was für die Kosten angeht, nicht verkehrt. Allerdings ist es wild, wenn man sich anschaut, dass es nur die, in Anführungsstrichen, Prozesskosten sind. Ja. Ne? Also, das ist, also, wenn du das hochrechnest, ne, oder quasi erweiterst, um zu erwartende Kosten nochmal als Strafe, bist du wahrscheinlich dann tatsächlich bei 30, ne? Weil wenn das schon so teuer ist, so.
Dann kommt noch hinzu, bei so einer Fahrt, da wirst du ja zwingend auch andere Straftaten begangen haben. Also Überholen im Überholverbot, solche Sachen.
Aber das ist ja dann Tateinheit normalerweise. Das wird dann normalerweise nicht mit. Also in Deutschland ist es so, ne? Es wird quasi das gemacht, was, also wenn du Dinge parallel tust, ne, wird das herangezogen, was der das größte Gewicht hat. Und was ich jetzt aber, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast oder ob ich das verpasst habe, ist das jetzt mit Fahrzeugentzug? Also hat er eventuell die Möglichkeit, sein sehr wertvolles Kawasaki-Motorrad, mit dem man sehr schnell fahren kann, in die Waagschale zu werfen, sagt, okay, ich verkaufe den Hobel einfach, darf ihn sowieso nicht mehr fahren und habe dadurch 7.500 Euro gespart. Das war dann nicht da. Also da hat ChatGPT nichts
sagen. Gesagt. Das kann ich nicht sagen, aber nochmal zu den Tagessätzen, wenn andere Strafen sanktioniert würden, lägen die bei bis zu 180 Tagessätzen zwischen 30 bis 300 Schweizer Franken am Tag, was dann umgerechnet 5.400 Franken im günstigsten Fall sind, bis zu 54.000 Franken. Boah, in teureren Fall. Ey, und ich muss sagen, als ich gestern in die Schweiz gefahren bin, ich bin stellenweise so 3, 4, 5 km/h drüber gefahren, als es jetzt irgendwie erlaubt war, habe ich mich erwischt. Ich weiß, auf dem Rückweg wird sowas von gnadenlos wie dieser Tempomat angestellt und da rumgeschlichen, dass es nur so kracht. Aber das war so das eine Thema. Jetzt zu den anderen Themen, die mich richtig nach oben gebracht haben und damit schon mal so eine grobe Agenda vorgeben. Ich war in der Werkstatt und wir werden in dieser Podcast-Folge entscheiden, ob ich vor Gericht gehe oder nicht. Das hat mir jedenfalls den Puls extrem in die Höhe getrieben. Und das andere Thema bist du, Michel. Du machst mich einfach richtig wütend, weil ich habe jetzt ist sogar tief März. Wir sind eigentlich tief in der Motorradsaison drin. Wenn die Aufnahme rauskommt, ist sogar fast schon April. Und es ist einfach weiterhin nass, kalt, scheiße, fernab von Motorradwetter. Und ich habe dann irgendwann das Instagram-Game total boykottiert, weil ständig poppte auf, ja, Story hier, schon wieder neue Story und schon wieder und alle schreiben dazu. Und immer, wenn ich nur reingeguckt hast, warst du einfach ständig irgendwo in den südlichen Gefilden unterwegs, bei Sonnenschein, wieder auf neuesten Motorrädern. Und das macht mich, wenn ich jetzt auch schon wieder drüber nachdenke, macht mich das einfach schon wieder sauer. Ich gönn's dir von Herzen. So, man darf das nicht falsch verstehen. Trotzdem macht's mich sauer. Es macht einfach was mit mir. Und es ist nichts Gutes so. Und jetzt ist die Frage.
Das Schöne an der Sache ist, ganz kurz noch ein Zwischenvermerk, ne? Eine der Geschichten, und das ist auch die, über die wir in dieser Folge sprechen werden, weil ein Teil dessen, was ich in den letzten Tagen erlebt habe, steht noch unter Embargo. Da darf ich mich gar nicht zu äußern. Das können wir erst in der nächsten Folge machen. Aber die Story, die ich erzählen werde, die ist für dich interessant und für alle anderen auch, weil ihr das genauso nachfühlen, nacherleben könnt. Ihr könnt das genauso machen. Und das ist auch gar nicht so weit weg, vor allen Dingen, wenn man in Süddeutschland wohnt. Ich war ja nur einen kleinen Hüpfer über die Alpen machend und bin da auf sehr, sehr besondere Art und Weise in einem speziellen Umfeld Motorrad gefahren. Dazu aber gleich mehr, denn ich bin jetzt einfach völlig hyped auf, also hyped ist vielleicht der falsche Begriff, weil das ist ja fast so positiv konnotiert. Wenn du aber sagst, wir treffen hier im Podcast die Entscheidung, ob du wegen eines erneuten Werkstattbesuchs, und ich möchte an dieser Stelle auf die vorangegangene Folge referenzieren, in der du die Werkstatt noch über den grünen Klee gelobt hast, ne, und dich noch lustig gemacht über die Bewertung der Werkstatt, die du vorher irgendwie juristisch schon angegangen bist. Ah, da bin ich ja, also das bin ich ja gespannt, wie sich innerhalb von 7 Tagen der Wind einfach so drehen konnte. Was ist denn da passiert? Das ist ja einfach, was kann das sein? Also ihr wart ja quasi Best Buddies.
So. Kurze Zusammenfassung, erst einmal für alle, die vielleicht die alten Folgen nicht gehört haben. Ich und mein Motorrad haben eine lange Leidensgeschichte bei Motorradwerkstätten. Gerade vor 2 Jahren gab es eine Phase, in der mein Motorrad irgendwie so 3 Monate durchweg bei der Werkstatt stand, weil die Bremsen nicht funktioniert haben, was auch immer. Abschließend mit dem Ergebnis, dass ich das Motorrad völlig wutentbrannt abgeholt habe, dort schon auch anwaltliche Konsultationen brauchte und dann dort festgestellt habe, dass mein Fahrwerk vorne die Gabel Öl verliert, also undicht ist sozusagen, ne? Ich gehe davon aus, ja, Simmering am Arsch, bla bla, ich habe das bei dem nicht mehr machen lassen, nachdem der mich mit anderen Sachen einfach wirklich über den Tisch gezogen hat. Und bin dann zu BMW Motorrad damit gegangen, weil das der einzige Laden war, der da kurzfristig mir einen Termin gegeben hat in München. Sau viel Geld dafür gezahlt, für den Gabelservice, dass das gemacht wird. 18 Monate her. Seither, vielleicht 6.000, 7.000 Kilometer auf dem Tacho. Motorrad stand dann irgendwie immer schön, im Trockenen, Warmen, wenn ich nicht gefahren bin. Finde ich jetzt keine lange Zeit. Damit gebe ich schon mal so einen gewissen Spoiler. Dann bin ich eben zu dem besagten Händler, der mir auf Empfehlung genannt wurde, hin. Und ich habe ja im letzten Podcast noch erzählt, dass ich dort morgens ankam, um 4 Minuten den Bus verpasst habe und dann, weil wir ja auch noch telefonieren mussten, in aller Eile sozusagen losmarschiert bin zum Bahnhof, was irgendwie eine halbe Stunde Fußweg war. Dem Typen, den ich da getroffen habe, dem meinen Schlüssel gegeben, hier, zack, zack, habe gesagt, kleiner Service, ja, alles klar, und bin losgegangen. Und ich meine natürlich, ich werde es offensichtlich nie lernen, nicht schriftlich irgendwas festgehalten, wie auch immer. Hatte mich mit dem auch nochmal unterhalten, der kannte den anderen Werkstattladen da, wo ich vorher war. Er hat sich da auch, muss man dazu sagen, nicht negativ geäußert. Er sagt, er redet nicht über anderen, aber hat schon so ein paar Stories auch dazu gehört. Ist auch völlig okay. Ich habe ihm sozusagen nur von der Lions-Geschichte auch erzählt, was dort alles passiert ist. Auch irgendwie Motorrad stand dann da irgendwie monatelang draußen im Regen, Kette rostig und es wurde dann mir zugeschoben. Also super ätzend. Ich habe damals aus der Erkenntnis heraus und auch, weil ich arbeitsrechtlich so ein paar Themen hatte mit meiner Geschäftsleitung damals, eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen, weil ich mir gedacht habe, so Alter, die Scheiße lässt du dir jetzt, das gibst du dir einfach nicht mehr. Bin dann also da davon gelaufen, war das Wochenende unterwegs und komme jetzt am Dienstag wieder an, werde von meiner Freundin zu dem Motorradhändler gefahren und sag noch zu ihr, boah, so ich hoffe, dass es irgendwie einfach was zwischen 300 bis 500 Euro ist, halt irgendwie kleiner Service, eigentlich nur Ölwechsel, bla bla, kennen wir ja alle, ja, Ölfilter, nichts Großes. Und dann schiebt er das Motorrad so nach vorne, nicht so irgendwas dran gewesen, TÜV wurde auch noch gemacht. So, nee, nur den Gabelservice, wie wir gesagt haben. Und ich denke mir so, er meint, macht einen Spaß, ja, weil ich ihm ja erzählt habe, was da irgendwie alles lief. Lach also, geh rein, krieg die Rechnung, 670 Euro für den kleinen Service inklusive Gabelservice. Und ich so, wie? Wieso denn jetzt Gabelservice? Habt ihr wirklich gemacht? Ja, die hat Öl verloren. Haben wir ja gesprochen. Ich so, hä? Nee. Ja, doch, also das war ölig und bei Sicherheit, da machen wir auch irgendwie überhaupt keine Abstriche, da muss das gemacht werden, Simmerringe getauscht. Meine ich so, hä? Ja, das haben wir ja besprochen. Ich dann so, ey, ich war vor 18 Monaten bei BMW Motorrad und habe die Simmerringe gewechselt. Das kann nicht sein. Doch, war da, denkt er sich ja nicht aus. Und ich muss sagen, ich war krass unter Zeitdruck und einfach so abgefuckt. Normalerweise bin ich ja der Erste, der sich auf jede Diskussion einlässt und da auch sehr selbstbewusst auftreten kann. Aber ich war in dem Moment so, okay, ich habe keine Zeit. Das kann jetzt einfach gerade nicht passieren, wie in so einem Trance. Hab die scheiß Rechnung bezahlt, hab mich aufs Motorrad gesetzt, bin nach Hause gefahren. War so sauer und muss jetzt, und das ist jetzt die Frage an dich, wie ich damit so umgehe. Das Thema ist ja, selbst wenn es vor 18 Monaten war, weiß ich, das kann trotzdem irgendwie aufkommen. Es ist kein Grund, es gibt keinen Zeitstempel dahinter, wie lange solche Dinge halten. Aber ich denke mir jetzt schon, ey, das war bei dem Hersteller des Motorrads, das wurde gewechselt für viel Geld. Ich habe es vorher nicht festgestellt, nicht gesehen. Trotzdem kann es passieren. Was aber einfach nicht passieren kann, ist, dass der Typ mir 2-3 Mal und eigentlich auch einmal zu viel dann nur sagt, ja, das haben wir ja vorher besprochen. Nee, haben wir nicht. Und das ist einfach eine Frechheit. Das ist angelogen, weil ich war dabei. Und ich weiß ganz genau, dass ich dann auch in der Podcast-Folge dir erzählt hätte, fuck, Alter, da ist schon wieder was mit der Gabel. Das hätte ich dir erzählt, 100%ig, weil das für mich Aufreger genug gewesen wäre, zu sagen, ey, das ist gerade mal 18 Monate, ich dachte, das wird einfach nur ein kleiner Service, jetzt kommt wieder sowas dran.
Okay, pass mal auf. Also, ne, bei mir gehen da ja verschiedene Geschichten durch und ich habe ja auch schon meine Erfahrung gemacht und ich bin tatsächlich, was diese Art von Auftragsabwicklung oder in Auftrag geben vielmehr angeht, ganz, ganz schlecht. Ne? Also A, hast du natürlich das angesprochen, Dokumentation, ne? Dass du halt wirklich das dir notieren lässt und was du halt auch eigentlich immer dazu sagen musst, wenn irgendwas ist, was darüber hinausgeht, was wir jetzt hier besprochen und festgehalten haben, rufen Sie mich an.
Das habe ich gemacht. Ne? Der hat sogar meine Handynummer, weißt du? Weil ich genau das, und das ist das, was mich stört. Das kann alles passieren.
Ja, okay. Warte. Ich weiß. Nächster Teil der Geschichte. Das weiß ich jetzt nicht, ob ihr das gemacht habt, aber beim Motorrad macht das halt einfach durchaus Sinn. Das fiel mir jetzt auch wieder ein, als du das angesprochen hast mit dieser verrosteten Kette. Das ist zwar jetzt im Nachgang, deswegen nicht vergleichbar, aber dass man sagt, okay, wenn ich mein Motorrad dahin bringe, ne, und meine Probleme beschreibe, ne, vielleicht die Möglichkeit nutzt, um zu sagen, und das ist ja beim Motorrad relativ schnell gemacht, man geht drumrum, ne, und der macht halt den ersten Augencheck, so, ne, und sagt Dinge, also das ist auch ein Rat an diejenigen, die jetzt hier zuhören, nicht ganz so technisch versiert sind, ne, und vielleicht einfach Dinge nicht auffällt oder die halt grundsätzlich nicht so viel Wert auf den technischen Zustand eines Fahrzeugs legen. Das passiert ja ganz oft, ne? Ich hatte ja auch diese Geschichte, als ich mit dem ADAC unterwegs war, ne? Wo der sagt dann, wenn du, was du halt teilweise für Autos oder Motorräder siehst, wo die Leute sich einfach nicht drum kümmern, so, ne?
Ja.
Und denken, das ist in Ordnung, ne? Und das funktioniert alles so. Und wenn dann aber ein Fachmann drauf schaut und sagt, ey, guck mal, das geht halt überhaupt gar nicht, ne? Du siehst, die Kette ist, ist sie nicht gespannt, viel zu lang und die hat schon einen Knick drin, ne? Das Ding ist einfach kaputt, ne? Du fährst zwar jetzt noch damit, aber das geht nicht mehr, das müssen wir wechseln, so, ne? Und dann quasi so eine Liste in Anführungsstrichen erstellt wird. Und die dann wiederum die Basis ist für das, was du festhältst, ne? Für diesen Punkt, das ist das, was jetzt vereinbart wird, zu machen. Und wenn darüber noch was hinausgeht, dann sollten Sie mich bitte anrufen. So, das ist der zweite Punkt. Und was jetzt ganz, ganz kritisch ist, ne? Was dazu kommt, ihr habt ja, also, wir kennen das ja alle, ne? Vor allem, wenn nicht dokumentiert wird, ne? Und wir hatten ja ein Telefonat zusammen und dann hast du im Hintergrund einen Chatbot laufen, der halt quasi mitnotiert und dann Gesprächsnotizen macht und das vielleicht auch so ein bisschen analysiert, du kannst das nochmal drüber gehen. Du unterhältst dich, ne? So ein bisschen zwischen Tür und Angel, der kam gerade hin, du hast das ja auch geschildert, der hat gerade den Laden aufgemacht und du hast ja auch diese Geschichte mit diesen Gabelringen erzählt, so, ne? Dann macht er 3 Tage später, geht er an dieses Motorrad und denkt, ah ja, da war ja, da ist ja diese Geschichte mit über die Simmerringe, über die wir uns unterhalten haben. Was der aber nicht mehr weiß, ne, dass du einen Teil der Geschichte darum geht, dass du bei BMW das hast machen lassen, ne, und dass ein Teil dieser Werkstatt-Beef-Geschichte ist, so, ne. Und du hast einfach, ne, ich habe mal einen Professor gehabt, weiß ich noch ganz am Anfang, zur Uni gegangen, erste Vorlesung, und er meint, macht euch Notizen. Wenn ihr in der Vorlesung seid und wenn ihr das gemacht habt, guckt euch das im Nachgang an. Und er hat ein schönes Beispiel gebracht, ne? Und das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel für dieses Werkstattgespräch, ne? Du gehst irgendwo hin und du hältst dich 15 Minuten und du setzt dich vor die Tagesschau und guckst 15 Minuten Tagesschau, so, ne? Und am nächsten Morgen versucht man Notizen aufzuschreiben, was in dieser Tagesschau passiert ist, so, ne? Das geht nicht. Das weißt du nicht. Und solche Sachen sind einfach, es ist vorprogrammiert, dass es da Missverständnisse gibt, dass da irgendwie was schief geht, ne? Und da kann man, also
jetzt. Michel, nimmst du den jetzt in Schutz? Ich frage einfach
nein,
objektiv.
Ich versuche, objektiv ist genau das richtige Ding, ne? Ich versuche da so einen objektiven Rahmen zu schaffen, weil ich kenne mich ja auch, ne? Und ich, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ne? Felsenfest bin ich davon überzeugt, ich habe das so und so gesagt, ne? Und das Schöne bei mir ist ja, ich mache sehr viel Video, wir machen sehr viel Podcast und ich kriege halt sehr oft einfach belegt, nee, habe ich nicht so gesagt. Ich habe mir vielleicht gedacht, ich habe das so gesagt.
Nee. Aber das ist in dem Fall.
Also, will ich dir nicht vorwerfen. Es ist nur zur Einordnung so, ne?
Ja, du hast mit allem erstmal recht. Übrigens, an alle, die sich jetzt irgendwie gewogen fühlen, mir zu schreiben, das ist halt auch dumm, macht man nicht und so weiter.
Schreibt das bitte.
Ihr kriegt einfach ein Ficko zurück. Ich weiß das selbst. Das ist vielleicht auch 50% des Ärgers, liegt erstmal bei mir, weil ich das eigentlich auch besser weiß. Aber es ist halt so, ja, gute Empfehlungen bekommen. Du denkst dahin, hey, das ist mal wieder einer von den Guten, so, bliblablub, ja. Und merkst halt, nee, egal, ob das jetzt einer von den Guten ist oder nicht, du hättest es schriftlich machen müssen, du hättest es klar machen müssen und so weiter. Das weiß ich. Trotzdem erzähle ich ja die Story. Es ist letztendlich eine Story, bei der ich auch nicht gut wegkomme, weil ich da total naiv reingegangen bin. Aber ich erzähle sie deshalb, weil ich mir trotzdem sicher bin, dass es auch anderen Leuten potenziell so gehen kann oder noch nicht so ergangen ist, die dann aber umso mehr zukünftig drauf achten müssen und hoffentlich was daraus lernen. So. Deswegen erzähle ich das Ganze. Wer jetzt darüber mir was schreiben will, von wegen, ja, toll, so, das ist einfach ein unehrenhafter Move, macht es gerne, dann seid ihr einfach schlechte Menschen.
Also, aber spricht noch der Rage-Mode, Jan. Also,
nee, das ist einfach dann erbärmlich. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, sich am Leid der anderen dazu ertüchten. Und das hat noch nie in der Geschichte der Menschheit irgendwas getan, wenn man gesagt hat, ja, hättest du mal. Weil die Vergangenheit kann ich nicht zurückdrehen, weiß ich jetzt selbst. Ich habe da ja schon draus gelernt. Trotzdem ist die Frage, also, weißt du, das Thema ist, was mich so umtreibt, ist, das ist ja bekannt Überall.
Was knackert?
Ich muss mir jetzt kurz eine Hanuta aufmachen, weil ich so sauer bin,
dass ich jetzt keine Hanuta. Wir essen jetzt keine Hanuta.
Ich esse jetzt diesen Hanuta aus lauter Trotz. Das mache ich gleich, wenn du deinen Monolog hältst.
Das kannst du unseren Hörenden nicht antun. Also ganz ehrlich, ich krieg die Krise, wenn mir irgendwas was ins Ohr schmatzt. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und das
mache ich gleich. Wenn du deinen Monolog hältst, dann mache ich das Mikrofon aus und werde mir diesen Hanuta reinschnapulieren. Sonst werde ich diesen Podcast hier nicht überleben.
Das ist in Ordnung.
Ich bin im Unterzucker so. Auf jeden Fall.
Und hoch, also man muss ja sagen, Jan sitzt ja vom Fenster, sein Gesicht ist immer noch ausgeleuchtet, ne? Die Augen sind inzwischen nicht mehr grün, sondern grau hasserfüllt und die Gesichtsfarbe von weiß auf puterrot angewachsen. Also, ich verstehe, also da ist wirklich, da sind Emotionen am Start. Also, ich kann es euch nur an dieser Stelle nochmal empfehlen.
Also, Empathie ist heute aber auch irgendwie eher so ein Fremdwort neben Sacre Bleu oder sowas.
Nein, ich fühle ja mit dir. Ich versuche ja nur hier zu transportieren.
Die Frage ist ja jetzt,
wirklich, hier geht's ab. So, ne?
Wie machen wir weiter? Und was mich halt so mega aufregt, und das wollte ich gerade noch zum Punkt bringen, ist ja das ist ja nicht das erste Mal, dass es dieses, wir nennen es jetzt mal Missverständnis, was auch immer gibt, ne? Und ich verstehe nicht, wieso die Händler nicht als Standardprozedere für sich auch einfach festgehalten haben, wenn wir das Gefühl haben, da kommt eine Zusatzaufgabe, wir rufen einfach nochmal an. Kurzes Telefonat, ja. Und wenn es im Zweifel einfach nur ein verpasster Anruf ist, ja, dass ich als Kunde das Gefühl habe, okay, der hat mich nicht erreicht, der hat sich aber gedacht, der will das Motorrad abholen, hier ist Öl drauf, das kann auf die Bremse kommen, wir machen das, ja. Aber einfach machen und dann in Rechnung stellen und sagen, ja, aber besprochen, was seid ihr für erbärmliche Menschen, wenn ihr das sowas macht? Weil am Ende des Tages steht da für mich schon einfach immer eine gewisse Profitgier oder zumindest eine Absprache der Verantwortung der Leute. Das Sicherheitsding, ja, ich weiß, was du erzählst.
Mir geht es nicht um Sicherheit, sondern mir geht es quasi um die Geschichte, die du vorher erzählt hast. Ne? Also das ist ja, ich war ja nicht dabei so. Ne? Mein Rahmen ist ja quasi das, was du mir in der letzten Folge erzählt hast und auch jetzt quasi nochmal rekapituliert, ne, mit diesem Gespräch und so und hin und her. Ne? Und ich hatte ja gesagt, ne, es sind sehr, sehr viele Informationen ausgetauscht worden und die Interpretation dessen,
aber ich muss das nochmal rechte ziehen. Die Stories mit dem davor habe ich mir schon auf der Messe erzählt. Wir haben uns auf der Messe getroffen, kennengelernt.
Ah, okay, das wusste ich nicht. Hast du nicht wiederholt.
Und als ich dann dort war, habe ich nochmal gesagt, ja, weißt du, war irgendwie alles ätzend jetzt bei euch, nur kleine Inspektion, soll es aber sonst alles irgendwie dran gemacht sein. Bäm, fertig. Das war die Information. Und dann war die Frage, wie komme ich hier weg? Wer kann mich nach Hause fahren? So. Das war alles. Aber jetzt genug des Ganzen.
Aber das ist ganz wichtig, ne? Weil für die grundsätzliche Herangehensweise war natürlich das schön, dass man das in Anführungsstrichen so aufgedrüsselt haben und jeder das so mitbekommen hat. Ne? Es ist ja quasi auch so ein bisschen lernt aus unseren Fehlern oder unseren Erfahrungen so, macht das auf eine gewisse Art und Weise. Was ich jetzt aber nicht mehr wusste, ne? Für mich aber für die Einordnung und für deine Frage, ne, wie gehe ich jetzt damit um, ganz entscheidend ist die Tatsache, dass du das in diesem Treffen in der Werkstatt nicht nochmal erwähnt hast. Ne? Dass da kein Wort über diese Simmering-Geschichte beziehungsweise Gabelundichtigkeit, ja. Gabelservice verloren wurde, so. Ne? Es kann natürlich, also weiß ich jetzt nicht, ist ja nochmal eine gewisse Zeit zwischenher, vielleicht hat er sich auch daran erinnert und das irgendwie wieder zusammengeworfen. Ist natürlich schwierig. Ich muss jetzt aber tatsächlich sagen, mir wäre, also du hast jetzt ja Emotionen, ne? Und mir wäre es jetzt, also es sind natürlich 600 Euro, ne? Der normale Service hätte 350 gekostet, war jetzt 300 Euro mehr, hast du frische Simmerringe drin, so in Anführungsstrichen, ist natürlich Geld, ne? Auch quasi das Doppelte, was du vielleicht eigentlich erwartet hast. Auch das aber wieder was, hast du denn vorher gefragt, was dich dieser kleine Service vermutlich kosten würde? Ist auch sowas, ne?
Ja, das weiß ist genau alles. Ja, mich so, ne? Die Frage also, ist jetzt einfach nur,
das ich Thema ist ja kein ist Vorwurf für einfach, dich so, ne?
Mich stört nicht, wenn die eine saubere Arbeit machen. Und wenn die Simmeringe am Arsch waren und es gewechselt wird, selbst wenn es nach 18 Monaten so ist, dann habe ich Fragen an BMW. Die habe ich tausendfach, weil ich die Qualität scheiße finde. Zumindest an meinem Motorrad. Mir geht es einfach nur darum, hier wird was gemacht, was nicht abgesprochen wurde. So. Und es wird dann so dargestellt. Und ich war bei dem Gespräch dabei. Er hat vor allem auch noch behauptet, er hätte mir das gezeigt. Und er kommt dann und sagt, ja, wir haben hier drauf geschaut. Ich habe es dir gezeigt. Hat er nicht. Wir haben uns das Motorrad nicht zu zweit angeschaut. Fehler auch bei mir, aber Fehler genauso bei der Werkstatt. Es gehören immer zwei Leute dazu, ne?
Ja,
und
ja.
Natürlich, ich hätte es besser wissen müssen, aber es ist einfach schon eine Frechheit, dass du als Kunde überhaupt da so rangehen musst. Professioneller Service würde sich meines Erachtens dann auszeichnen. Dann geh darum, ja? Weil er wird das Streitgespräch nicht nur mit mir führen, sondern auch mit anderen. Dann geh vorher hin und mach das. Wenn du so eine Dorfwerkstatt bist, ja, die halt sagt, ja, machen wir alles schon so unterhand, und dann kommst du mit sowas um die Ecke, dann musst du halt mit den Konsequenzen leben. Für mich ist jetzt einfach die Frage, was wird das gekostet haben? 200 Euro vielleicht, das wirst du aus der Rechnung auch nicht schlau. Da stehen aber nur AWs drauf, du weißt nicht, wie viel darauf verrechnet wurden, auf die Simmerringe, blablablub, ja. Materialkosten waren relativ fair. So, ich denke mir einfach nur, hey, ist es das jetzt wert oder halt nicht? Jetzt habe ich die Rechtsschutzversicherung, ich überlege jetzt halt einfach, den Entscheidfall einmal zu schieben und dann sollen die es machen. Ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Für mich ist es einfach nur wieder so, die Erkenntnis, die hatte ich davor irgendwie auch schon. Ich habe ja eh manchmal so ein bisschen meine Probleme auch mit der ganzen Motorradszene als solches, die es immer so tut, als so, hey, wir grüßen uns alle, weil wir so cool sind, alle sind so nett und wir mögen uns so. Und am Ende des Tages gibt es aber einfach genauso gut wie im Querschnitt der Gesellschaft immer genug Idioten, mit denen ich auch einfach nichts zu tun haben will und irgendwie so von wegen vermeintlichen Ehren- oder Biker-Kodex am Arsch die Waldfee, Mann.
Aber also auch da so, ne, das sind halt auch wieder so Dinge, davon muss man sich, glaube ich, auch lösen, ne? Ich kenne das auch aus diesem Werkstattkontext, ne? Kumpel von mir mit dem Bereich sehr aktiv und die Leute gehen da hin und du bist halt irgendwie freundschaftlich, ne, und grüßen und dies, das und laberst dort einen Kaffee hin und her. Aber unterm Strich ist es kein Freundschaftsdienst so, ne? Der hat eine Werkstatt.
Natürlich nicht, natürlich
nicht. Also nicht jetzt auch nicht für dich, sondern so grundsätzlich, ne? Also klar, eint uns quasi das Hobby, aber die einen verdienen halt ihr Geld damit, ne? Und die anderen sind halt diejenigen, die die Kohle für die Dienstleistung bringen, so, ne?
Nein, natürlich, dann, das meine ich auch nicht. Ich erwarte auch nicht irgendwelche Rabatte oder sonst was, weil wir cool sind. Die müssen alle ihr Geld machen und gute Arbeit muss auch gut entlohnt werden, sowieso. Aber einfach mir dann an den Kopf zu ballern von wegen, ja, er hätte mir das ja mehrfach gesagt und wir sind drumherum gegangen und es stimmt einfach nicht. Es ist einfach gelogen. Und selbst dann, wenn du am wenigsten sagen würdest, oh Mist, hatte ich dir das gar nicht gesagt, ist aufgefallen, ich hätte anrufen sollen. Ganz andere Botschaft. Dann bin ich der Erste, der sagt, ja, okay, ja, scheiße, aber wenn es so war, glaube ich dir das. Aber wenn du anfängst zu erzählen, wir haben das besprochen, ich habe es dir gezeigt, dann startest du das Gespräch mit einer Lüge. Jetzt erklär mir mal, wie ich dir glauben soll, dass es tatsächlich so war, wenn ich das vorher nicht gesehen habe. Und wir wissen beide, dass ich technisch nicht so viel Plan habe und auch nicht für mich beanspruche, alles über mein Motorrad da zu wissen. Letztes Thema war ja semiaktives Fahrwerk und so weiter. Deswegen, wenn du ankommst und sagst, hey, ich habe es dir da vergessen zu sagen, uns ist das aufgefallen, ich hätte anrufen sollen, wie auch immer, wir haben das gemacht. Nochmal, was ganz anderes, als wenn du einfach, weil das weiß ich, ich weiß, was passiert ist und wenn er mich anlügt mit dem ersten Satz und sagt, wir haben darüber gesprochen, bla bla bla, war ja ausgemacht und ich weiß einfach, das ist nicht so, dann denke ich mir so, nee, Alter. Und da überlege ich jetzt, wie gesagt, weiterhin Rechtsschutzversicherung in Anspruch zu nehmen, dann soll er mal nachweisen, wie Fotobelege, dass da Öl dran war. So, sein Thema dann.
Ja, also, wie soll ich sagen, da steht natürlich, also, ist halt die Frage, gibt es eine Dokumentationspflicht, ja oder nein, ne, also,
lass uns das jetzt abhaken.
Ich wollte nur noch was hinterher schicken, so, ne? Weil du mich ja gefragt hast, wie ich das machen würde. Und ich möchte auch noch in diesem Rahmen quasi einen Aufruf starten. So, ne? Also, mir wäre es wahrscheinlich zu nervig. Vielleicht auch, gibt vielleicht irgendwie einen Vergleich. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe bei meiner Rechtsschutzversicherung 150 Euro Selbstbeteiligung. Und da kämen dann quasi auch nochmal Kosten auf mich zu. Du kannst natürlich ein Beratungsgespräch, kann man natürlich im Vorfeld aufmachen, bevor du sowas macht, ne? Wenn du so eine Rechtsschutzversicherung hast, dass du den einfach mal mit denen kostenfrei telefonierst, ne? Also nochmal so Info für dich und auch für diejenigen, die vielleicht einen ähnlichen Fall hatten oder haben in Zukunft, ne? Das wäre so eine Überlegung wert. Aber, ne, man kann natürlich auch.
Hey, brandheiße Informationen zwischendurch. Die Motorradsaison startet und du willst unbedingt wieder Gummi geben. Das ist das richtige Stichwort, denn Michelin hat aktuell ein extrem gutes Angebot für euch rund um das Flagship der Power-Serie, den Michelin Power 6. Dieser Reifen kombiniert hohen Grip mit einer Top-Fahrdynamik und dank Michelins jahrelanger MotoGP-Erfahrung ist der Reifen nicht nur sehr reaktionsfreudig, sondern bietet auch in Schräglagen die nötige Fahrpräzision. Und dank der 2CT-Plus-Technologie funktioniert der Reifen bei warmen und sonnigen Temperaturen genauso, wie wenn es mal kalt und nass wird. Und jetzt kommt's. Vom 15. März bis zum 31. August läuft eine Aktion, bei der ihr euch bis zu 30 Euro Cashback auf euren Reifenkauf sichern könnt. Nach dem Kauf ganz einfach die Quittung bei Michelin hochladen und schon gibt's 15 Euro pro Reifen zurück, also einfach gespart. Alle Teilnahmeinformationen gibt es auf michelin.de/motorrad-cashback. Also, wenn ihr eure Maschine mit neuen Reifen ausstatten möchtet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Nutzt die Gelegenheit, spart bares Geld und erlebt Fahrspaß auf höchstem Niveau. Und damit zurück zum Podcast.
Wenn du das jetzt so weitermachst, ne, wirst du immer wieder dran erinnert und das wird dich immer wieder triggern. So, ne? Und du wirst höchstwahrscheinlich bei dieser Geschichte sehr wahrscheinlich nur maximal auf dem Vergleich rauslaufen und du wirst dich dadurch nicht glücklich fühlen. So, ne? Du wirst nicht gewinnen. Also ich habe ja quasi jetzt vor kurzem erst eine größere, teure
juristische Streiterei
gehabt, so, ne? Und das fuckt dich halt einfach. Genau, so, ne? Also, das ist halt jetzt die Entscheidung, die du treffen musst, ne? Hast du Bock, dass sich das jetzt in den nächsten 3 Monaten noch alle 3 Wochen irgendwie mal triggert, ne? Weil Brief vom Anwalt kommt oder von dem oder hin und her, so, ne? Und du, egal was, du wirst eh eine andere Werkstatt suchen, du wirst nie wieder dahin gehen, so, ne? Oder das abhackst, so, ne? Also das ist halt jetzt so, ich würde es vielleicht ad acta legen und emotional versuchen, da meinen Frieden mitzumachen. Und jetzt quasi aber der Aufruf, der noch mit da einhergehen sollte. Wie sieht das denn bei euch da draußen aus? Ne? Wir haben ja mit Sicherheit, wir kriegen ja immer mal wieder den erhobenen Zeigefinger, dass es zu viel technisches Arschgelaber sozusagen in Anführungsstrichen bei uns gibt. Und da sind ja mit Sicherheit versierte Leute draußen, die in irgendeiner Form von Werkstatt arbeiten. Ne? Das ist ja motorradspezifisch nur ein Beispiel. Ne? Das ist beim Auto genau das Gleiche. Das ist, wenn du einen Rasenmäher-Service machst, wahrscheinlich irgendwie ähnlich. Ne? Also lasst uns das mal wissen, wie da das, die Handhabung ist, was es da eventuell für Prozesse gibt, ne? Was da auch vielleicht eure Erfahrungen sind. Das würde mich tatsächlich sehr, sehr interessieren, weil ich, ne, kenne dieses nur vom Hörensagen. Ich gehe ja, wie gesagt, seit 25 Jahren zum gleichen Dude und wir haben da halt auch eine Vertrauensbasis und für mich ist halt einfach, ich gehe hin und sage, mach so, ne? Du bist der Fachmann, ich habe so ein ungefähres Gefühl dafür und wenn der halt irgendwas gemacht hat, was ich vorher nicht gesehen habe, dann vertraue ich da halt einfach in Anführungsstrichen drauf, ne? Und damit bin ich halt auch immer gut gefahren und ich verhandle auch nicht, ne? Also wir haben eine freundschaftliche Basis und ich gehe davon aus, der macht mir einen fairen Preis, so, ne? Ja. Und aber das ist halt die Vertrauensbasis, die halt über diese 25 Jahre erwachsen ist, ne? Und wir sind ja, also ich bin hingegangen, da war er nur mein Mechaniker. Ich kannte ihn, habe ihn auf Empfehlung bekommen. So diese Freundschaftsbasis hat sich erst entstanden. Also an dieser Stelle, Marc Bornhäuser, Grüße gehen raus. Ich rede die ganze Zeit von Borny, muss ich einfach an der Stelle mal loben dazu erwähnen. Guter Mann in Bühl. Ja, so.
Geiler Typ. Und lass uns übergehen zu erfreulichen Sachen. Wir haben zwar noch eine Anekdote darin gehängt, rangehängt, die hat uns dann im Kontext meiner Erzählung nämlich einen Zuhörer geschickt und es geht um das Thema Motorradreifen und da vielleicht eine kurze Info vorab. Wir haben
erzähl erst die Geschichte, also was jetzt...
Okay.
Also die Reaktion auf deine Geschichte, so, ne?
Genau, also ich habe meine Geschichte so ein bisschen auf Instagram geteilt und dann schrieb mir ein anderer User die Nachricht, ich habe den Namen leider jetzt gerade nicht präsent, mein Handy dient hier als Kamera, der Michel kann vielleicht parallel dazu schauen, er ist mit seinem Motorrad bei tiefen Temperaturen und Scheißwetter zu seinem Motorradhändler seines Vertrauens gefahren, um die Reifen gewechselt zu bekommen, nur um dann vor Ort die Information zu bekommen, ja, ach so, die Reifen, die sind ja noch gar nicht da. Ultra bittere Nummer.
Das ist halt auch wieder dieser Anrufsfall, so, ne?
Ja, Scheiße, wobei ich glaube, da muss man dazu sagen, er hat dann auch sehr, sehr positiv dazu geäußert. Sowas kann einfach passieren, ne? Und das ist ja auch das Thema, was ich nochmal klarziehen möchte. Fehler können passieren und ich bin der Letzte, der da auf Leute eindrischt. Man muss bloß einfach die Verantwortung dafür übernehmen und sagen, hey, ist passiert und dann hat da niemand eine böse Absicht hinten dran. Und es wurde dann auch nachgeliefert. Für ihn war es halt eine kalte, nasse Fahrt. Und jetzt kommt aber die Überleitung mit dem Nutzen für euch da draußen. Weil, vielleicht habt ihr den Spot auch schon gehört, Michel und ich haben eine wirklich einzigartige Werbekooperation an Land gezogen mit einem großen Benefit für euch. Ihr hört den Spot vielleicht am Ende auch dieser Folge. Motorradreifendirekt.de hat eine gute, ich finde sehr gute Kampagne ins Leben gerufen, exklusiv für Gasgeflüsterhörer. Ihr bekommt dort für Bestellungen bei motorradreifendirekt.de mit dem Promocode GAS10, also Gustav Anton Siegfried 1010, 10% Rabatt auf alle eure Bestellungen. Und wenn man die Motorradreifenindustrie kennt und auch weiß, wie es da mit den Margen aussieht, nämlich nicht immer so glänzend und cool, ist das mal wirklich eine Ansage. Deswegen machen wir jetzt hier sozusagen unbezahlte Werbung an der Stelle nochmal für diese Promo-Aktion, die wiederum bezahlt ist. 10% mit GAS10, geiles Ding. Also, wenn ihr Reifen bestellen wollt, macht es dort. Und damit jetzt zum nächsten Aufreger-Thema, was aber eigentlich rein positiv ist, nämlich das, was der Michel alles erlebt hat. Und ich bin gespannt.
Ich muss, bevor wir, also ne, ich muss noch einen Benefit hinterher schicken. Klar. Das darf ich an dieser Stelle nicht vergessen. Ne? Also Jan hat es jetzt gerade angesprochen, diese 10% Rabatt auf die Motorradreifen, das ist natürlich eine feine Sache. Aber, jetzt kommt das große Aber. Im Moment haben ja alle großen Reifenhersteller Frühjahrsaktionen. Das heißt, ihr bekommt in der Regel entweder auf ein spezielles Modell oder auf das gesamte Sortiment irgendein Cashback oder irgendein Goodie oder was auch immer. Also wenn ihr jetzt quasi die Möglichkeit nutzt, ne, habt ihr nicht nur diese 10% Rabatt, sondern könnt halt bei einem Reifen eurer Wahl eventuell sogar noch von einem Cashback vom Hersteller oder ein Goodie profitieren. Also jetzt ist einfach der perfekte, also A, die Zeit, in der man anfängt, sich ums Motorrad zu kümmern. Die Geschichte hat Jan ja gerade erzählt und auch das Feedback ist ja der Aufhänger. Und ihr habt eben die Möglichkeit, jetzt hier Reifen aufzuziehen und den maximalen Benefit rauszuholen. Also günstiger wird's nicht. Go for it. Gas 10, Motorradreifen direkt. Motorradreifen direkt. Die Anlaufstelle der Wahl.
Ja.
Ja, genau. Also ihr könnt's auch googeln. Und wir packen auch den Link in die Shownotes. Also findet ihr auf jeden Fall den Weg dahin. Unbedingt mitnehmen. So, und jetzt, Jan wird immer roter. Ich weiß nicht, was da los ist. Er hat jetzt quasi nebenbei seinen Hanuta verspachtelt. Wahrscheinlich hat er jetzt zusätzlichen Brennstoff, ne?
Die, guck mal, hat niemand gemerkt, oder? Ich habe mir den schon, ich habe direkt nachdem ich es angekündigt habe, habe ich mir den hier in drei großen Happen reingezimmert und du musstest nicht einmal die Kaugeräusche entleiben.
Ja, ja, vor allen Dingen ne, wie gesagt, da wäre ich jetzt wahrscheinlich auch puterrot geworden, so wie Jan. Aber vermutlich regt er sich einfach noch darüber auf. Auch in Erinnerung an das, was vorletzte Woche, inzwischen ist es ja. Nee, letzte Woche. Also heute, wir nehmen Freitagvormittag auf. Bin quasi jetzt gestern Nacht aus Spanien zurückgekommen von dieser Veranstaltung, von der ich noch nicht reden darf. Jan musste vorhin auch noch auf mich warten, weil ich noch so viel Material sichern musste und mein Gepäck
jetzt
verloren
erzähl,
gegangen ist.
Was war mit der Story davor?
Ja, die Story davor. Also, ich hatte ja schon angedeutet, dass das was ist, das ihr selber genau so erleben könnt. Nicht in dem gleichen Rahmen, denn ich war auf eine sehr exklusiven Präsentation eingeladen. Und das ist vielleicht so das erste Thema, was Jan getriggert hat. Es ging um die Aprilia Touareg und zwar in der Rallye-Version. Die wurde jetzt für dieses Jahr vorgestellt, quasi die etwas sportlichere Variante des Bikes, das Jan geliebt hat, als wir letztes Jahr im Oktober zu Enduro Spirit Bosnien gefahren sind. Da waren wir ja mit der F900 GS und der Aprilia Touareg unterwegs. Und Jan mochte ja die Touareg mehr. Und ich hatte jetzt eben diese Gelegenheit, dieses Bike bei Enduro Republic in Italien zu fahren. Und das war, glaube ich, somit das Verrückteste. Und ich denke, es ist auch der Grund, warum Jan hier schon wieder, ne, noch mehr Farbe im Gesicht bekommt. Es war somit das Verrückteste, was ich seit langem gemacht habe, wenn es nicht vielleicht aufgrund des Umfeldes das Außergewöhnlichste war, was mir im Motorradrahmen bisher passiert ist. Ich muss das vielleicht so ganz kurz beschreiben. Ne? Also es geht um ein Motorrad, das hatte ich ja gerade angedeutet, es geht um ein Enduro-Motorrad und wir haben diese Enduro-Republic-Geschichte. Ne? Und wir waren ja in Bosnien und dann stellt man sich natürlich halt auch irgendwie das so ein bisschen, ich will jetzt mal sagen, rustikal vor. Ne? Und wir wurden aber dahin gefahren. Und ich gehe davon aus, viele von euch haben früher gezockt oder spielen vielleicht heute auch noch Computerspiele. Und es gibt ja diese Assassin's Creed-Serie. Kennst du das?
Ja, grob.
Genau, also das
irgendwie
ist quasi
so ein Attentäter, der immer durch die Weltgeschichte reist in allen möglichen Zeitepochen.
Genau, und der Auftakt war damals im Italien der Renaissance. So, ne? Bist du da teilweise in Florenz unterwegs, ne? Und du bist dann quasi diese Assassine. Und wir fahren in diese oder zu dieser Location und es ist tatsächlich wie eine Kulisse, in Anführungsstrichen, aus der Renaissance gewesen. Und ich habe dann halt im Nachgang auch erfahren, es gibt da quasi einen Gutsbesitzer, die Visconti-Familie, die da ihr Schloss hatten aus der Renaissance. Das Ding ist dann quasi der Ort verlassen worden. Und der Sohn hat es dann im 19. Jahrhundert nach seinen Vorstellungen als Renaissance-Dorf wieder aufbauen lassen. Also du kommst da rein, ne? Es sieht eben aus wie im Film, aber nicht so künstlich, weil es halt einfach quasi auf der alten Bausubstanz auch so ein bisschen basiert, ne? Und du hast halt keine normalen Straßen, alles ist halt mit so kleinen Steinchen, ne? Und du hast dann quasi diese Läden, das ist zwar jetzt so ein bisschen als Touri-Ort in Anführungsstrichen gemacht, ne? Aber du siehst, das sieht halt so aus, als wären da ein alter Weinhändler und eine alte Werkstatt und oben drüber die Wohngebäude und du hast einen alten Kirchturm, also super, super verrückt, ne? Und dann hast du eben diese massive Steinmauer, ne, diesen Weiler, Borgo nennt sich die ganze Geschichte. Also es ist irgendwie so die Bezeichnung für einen kleinen Ort im Italienischen, wie Borgo Panigale, Sitz von Ducati. Und du kommst dann hin und dann hast du diese massive Steinmauer, wie man sich so eine Stadtmauer vorkennt. Und dann hast du Enduro Republic da an der Tür stehen. Ne? Aprilia Rally steht vor der Tür, du läufst dann da rein und dann haben die tatsächlich auch dieses, wie so einen alten Stall oder was, als Basecamp für dieses Enduro Republic Enduro-Fahr-Zentrum umgebaut und ausgebaut.
Sag nochmal kurz den Ort, wie heißt der?
Das ist in der Nähe von Piacenza. Aber ich glaube, wenn du Enduro Republic, Borgo, siehst du schon,
hast
du
es
ja. Also super spektakulär und dann bist du in diesem alten Gemäuer und allein das ist halt einfach schon völlig verrückt, weil die in 10 Jahren, also mühsamer Kleinarbeit, jetzt diesen alten, wirklich heruntergekommenen Stall, ich habe das ja in dieser Story auch gezeigt, ne? Das war wirklich eine Ruine, ne? Haben die das zu einer Motorradperle entwickelt, ne? Da ist eine Bar drin, da ist alles so im Werkstattstil gestaltet, ne? Du hast so alte Motorräder, Exponate, alte Tanks, Plakate.
Also Empfehlung, google das mal, Enduro Republic, und dann auf Google Maps gibt es dazu auch Bilder nochmal drin. Wahnsinn. Wahnsinn, krass, richtig
also
schön.
Also das ist richtig, richtig cool. Ich packe auch ein paar Bilder hier in den Beitrag, den wir auf Instagram haben, damit ihr euch das ein bisschen angucken könnt. Also wirklich, wirklich wild. Und super liebenswerte Leute, mega spektakulärer Aufschlag. Und dann ging es an die Präsentation der Aprilia Touareg Rally. Und ich bin dahin und bin ja viel auf Präsentationen unterwegs und man kennt sich ja so ein bisschen. Ne? Also die meisten Leute triffst du immer irgendwie wieder. Ne? Und ich komme dahin und ich kannte einfach niemanden. Weil alle Leute, die da eingeladen waren, waren halt irgendwelche Enduro-Pros, so, ne? Und der Guide, der quasi die Gruppe angeführt hat, wir waren wirklich, war eine Halbtagesveranstaltung, wir waren zu viert. Also, zu viert.
Oh, scheiße.
War der Peter Meyer, so ein Enduro-Crack aus der Motorpresse, der hat quasi auch so über Jahre Enduro-Schule quasi bei denen gemacht. Da war der Franco von 1000 PS da, der auch diesen Fokus hat. Es war ein Italiener, mit dem habe ich mich unterhalten, der war noch nie auf einer Straßenpräsentation. Ne? Der macht nur solche Sachen so, ne? Und warte mal, ich glaube, das war's. So, ne? Und dann war Jacopo.
Hattest du noch Bock, überhaupt dich vorher mit denen zu unterhalten? Weil der Stift geht ja immer, länger raus mit jedem, mit dem
du sprichst, oder? Ich habe quasi ununterbrochen geredet, so einfach, um so ein bisschen auch zu sagen, ich kann das ja alles gar nicht so und ich scheiß mich halt schon ein.
So völlige Überkompensation. Nee, toll, ja, völlig aufgedreht, so, wow. Okay.
Und dann habe ich halt auch immer so versucht, so bei denen zu fragen, ja, was macht denn ihr so, ne, wo fahrt denn ihr, was habt denn ihr so? Und die haben halt geredet.
Ja, wir waren halt letztes Jahr halt.
Ja, so ungefähr so, ne? Und mir wurde immer mulmiger und flauer im Bauch so und dann, ja, komm, nach dem Essen, jetzt geht's dann umziehen, wir fahren jetzt raus. So, und dann die halt hin, ne? Alle volles Enduro-Besteck, ne? Also diese Anschnallprotektoren, ne? Die weiten Jerseys, ne? Die krassen Stiefel. Ich mit meiner Speedy-Textil-Kombi und mit meinem Held Allwetterstiefel, so, ne? Und ich so geguckt und so, oh mein Gott, so, ne? Alle hier ultra krassen Enduro-Helmen, ne, mit diesen Brillen, ne, und verspiegelt und dies, ne, und ich sag mal quasi mit meinem Nolan Reise-Enduro-Helm. So, ne?
Ach du Scheiße.
Also Klappvisier, so, ne?
Ey, hätten die uns beide eingeladen, wäre ich da noch nebendran gestanden mit meinen Daytona Racing-Stiefeln.
Also es war wild so, ne? Und ich hab mir, also ich wusste, okay, jetzt geht's weit außerhalb meiner Komfortzone, so, ne? Mhm. Und dann ging's los, und dann meinten die, the first 10 minutes, it's a very dusty, we will do the photo, and then we will have, then comes the fun part, ne? So, ne? Das war also diese Ansage. Und wir sind halt dann losgefahren, so, ne? Und das Ding ist halt einfach, schon beim Draufsitzen, das lässt sich nicht mit der normalen Touareg vergleichen, so, ne? Also, das Motorrad ist deutlich höher, ne? Du hast 913 mm Sitzhöhe, das ist ein sportliches Fahrwerk drin, ne? Der Lenker ist anders positioniert, es sieht ein bisschen anders aus, du hast diesen hohen Fender, Motor ist in Anführungsstrichen identisch, da hat sich von der Leistung nichts getan, aber es ist eine andere Elektronik, auch die, und eine andere Abstimmung, auch die quasi unserem Modell zur Verfügung steht, also es gibt quasi ein Update auch für die normale Touareg und die profitiert quasi von dem, was ja jetzt in diesem Rahmen entwickelt wurde. Und das Motorrad wurde eben mit diesem Jacopo Cerutti, der, und das hatte ich vorhin ganz vergessen zu sagen, der ist Entwicklungsfahrer bei Aprilia und der Gewinner des Eco Race, was jetzt vor ein paar Wochen in Afrika stattgefunden hat. Und das Eco Race ist nicht so mega bekannt, aber was jeder kennt, ist Rallye Paris-Dakar.
Mhm.
Und das Eco Race wurde eingeführt, weil die Paris-Dakar ja irgendwann, ich glaube 2009 war das, aus Sicherheitsgründen nicht mehr in Afrika abgehalten wurde, haben sie kurzfristig damals abgesagt, weil Gefahr war von islamistischen Anschlägen, so, ne?
Mhm.
Und die Veranstalter dieses Eco-Race haben aber gesagt, hey, dieser Teil in Afrika, der ist so cool, wir fahren weiter nach Dakar und haben quasi Teile der Paris-Dakar, diesen Afrika-Teil, in dieses Eco-Race in Anführungsstrichen umgewandelt. So, ne?
Richtig.
Und der Jacopo Cerutti hat dieses Ding jetzt halt gewonnen, zweimal hintereinander auf der Touareg. Also das ist halt einfach, das ist in Anführungsstrichen so, als wenn du mit Marc Marquez fahren gehst. So, ne?
Aber
also,
es war einfach.
Aber im Textilkombi so, ne? Und dann sind wir zu diesem Fotospot gefahren und es war halt einfach, allein das war schon so wie eine Wüstenetappe, ne? Da hat es halt relativ lange nicht geregnet, es war irgendwie so eine geschotterte Straße so und ich bin halt an letzter Stelle gefahren und ich bin halt einfach, ich war im Tunnel so, ne? Du hast ja wirklich nur so schemenhaft irgendwie vor den, weil es so massiv gestaubt hat, ne? Also wir sind angekommen am Fotostopp, ich war von oben bis unten grau, so, ne? Und hab mir da schon einfach, ich hab mir schon gefühlt eingeschissen, so, ne? Und dann war da das Erste, was halt passiert, normalerweise kannst du dich ein bisschen ans Motorrad gewöhnen, damit du halt auch coole Bilder hast, so, ne? Ja. Und das Erste, was halt passiert, Foto, ne? Und dann halt um Kurven und die halt auch driften, so, ne? Und schon auch beim Hinfahren immer das Heck an quergestellt. Und ich dachte, oh mein Gott, ne? Und
ich du die ganze Zeit, wirklich, so, könnte ich gerade eure Fotos haben vielleicht? Wäre das möglich?
Ja, so wäre halt blöd, ne? Sieht auch besser aus, weil ich bin eben mit meinem nicht hässlich, ich mag ja meine Speedy-Textil-Kombi, ne? War mir ja auch in Bosnien, ich finde das Ding mega gut, aber es passt halt nicht so richtig zu diesem Kontext, ne? Naja, auf jeden Fall dann da gefahren und ich habe mich halt einfach, ich habe wirklich gezittert, ne? Es war wirklich außerhalb meiner Komfortzone, so, ne. Dann haben wir die Bilder gemacht, ne. Das ist dann in Anführungsstrichen auch ganz nett geworden. Ich hab das ja jetzt inzwischen schon gesehen, hab auch schon quasi angefangen, den Artikel zu schreiben. Und dann wusste ich, okay, jetzt geht's halt los, so, ne. Und du fährst dann um Piacenza durch dieses, das ist ja quasi so, in Anführungsstrichen, noch Alpennähe, so Vorbergzone, ne, fährst du quasi da durch diesen ländlichen Raum, alles halt irgendwie kleine Sträßchen und dann halt Feldwege und dann auch schon so Single-Trail-mäßig, ne, durch den Wald. Und es ist wirklich super malerisch. Das war einfach, es ist wirklich wunderschön, dort zu fahren. Mhm. Ich hatte aber am Anfang noch nicht so wirklich viel von dem, ne, weil ich halt einfach, ich hatte gefühlt immer 160 Puls gehabt, ne?
Ja, alle Kraft ging auf den Schließmuskel, dass der zu bleibt.
Alle Kraft ging auf den Schließmuskel, so, ne? Und dann war halt, dann kam in Anführungsstrichen so der Moment, wo halt, wir sind dann die erste Strecke gefahren und dann halt auch, ne, bergauf, bergrunter. Es hatte den Tagen davor, in den Wochen davor auch teilweise da stärker geregnet. Super tiefe Gerinne, so quer über die Straße, ne, wo ich einfach so, oh mein Gott, so, ne. Gefühlt schon hier eingeschissen. Und dann an dem Punkt angekommen, wo sie gemeint haben, na, jetzt fahren wir das quasi in Anführungsstrichen alle getrennt, weil das ist der spektakulärste, this is the fun part. It's easy to ride, you will see, it's a 2.2 Kilometer, but you will have a maximum fun, so, ne? Und du weißt, wie es halt ist, vom Enduro-Fahren mit diesen kleinen Mopeds, wenn du halt irgendwie vor der Wand stehst, so, ne? Das war jetzt nicht ganz so extrem, wie wir das quasi bei Enduro Spirit Bosnia gemacht haben, ne? Aber mit einem Motorrad, was 199 Kilo wiegt, ne? Machst du sowas halt einfach nicht ganz einfach. Vor allen Dingen, das Ding hat einfach einen Zweizylindermotor, 80 PS, ne? Sau viel Drehmoment unten raus, ne? Das musst du halt erstmal irgendwie so handeln, ne? Und dann fahren die Dinger, also, ne, der Jacopo und sein Kompagnon, der halt auch Entwicklungsfahrer ist, die sind da halt hochgespänt, so, ne? Also wirklich der Dreck in Fetzen geflogen, ne? Vorderrad ständig in der Luft, ne? Es war wirklich Attacke, ne? Und ich stehe da und denk, fuck, ne? Und wir hatten einen Tailfahrer und ich halt so, ne, hab gedacht, okay, so mit zittriger Hand meine Kamera anmontiert, weil ich halt genau wusste, okay, ich muss das jetzt irgendwie aufnehmen, weil entweder es geht massiv in die Hose, dann habe ich gute Aufnahmen, oder ich komme halt irgendwie da hoch und dann ist es egal, wie das dreht und wenden, der spektakulärste Teil, brauche ich halt auch irgendwie so, ne?
Ja.
Und dann halt so mit zittriger Hand meine Kamera da angeschraubt, so, ne? Immer so dem zurück, I'm sorry for keeping you waiting, but I'm not so confident and I'm feeling slow. Und er so, yeah, no worries, take your time, so, ne? Und war mega entspannt.
Ja.
So, ne? Und dann diese 2 Kilometer da hochgefahren, so, ne? Und das war so, es hat dann wirklich so gut funktioniert und es war so cool. Ich habe zwar geschwitzt, ne, ich war ultra verkrampft. Ich habe da auch, ne, wir haben ja in Bosnien diese Bärenpranke dabei gehabt, so, ne. Ich habe mir halt auch wieder klassisch die Innenhände Blasen geholt, ne, weil ich halt einfach auch sau verkrampft war, ne.
Also hattest du keine an? Schlecht.
Nee, ich hatte keine an. So, ich habe ja damals meine alle verschenkt. So, und bin dann halt aber da oben angekommen und es war wirklich so cool. Ne? Und dann hast du gemerkt, okay, das geht. Und sie hatten tatsächlich, also das war herausfordernd für jemanden wie mich, der halt keinen wirklichen Plan hat, aber es war machbar, ne? Also es war das, was sie halt einfach als easy eingeordnet haben. Und dann bin ich da oben angekommen und war halt einfach völlig pumped, euphorisiert so und habe gedacht, okay, jetzt ist cool, so, ne?
Hey, das ist eh so ein Thema, ne? Das hatte ich damals in der Folge zu unserem Enduro-Trip auch vergessen. Ich hatte so eine ähnliche Situation, irgendwie unsere Gruppe wollte Pause machen, hat dort pausiert und ich und der Ricola waren dann zu zweit unterwegs an so einem Berg und dann meinte der Guide auch so, ja, mal schauen, ob ihr da hochkommt, lasst die Motorräder heilen. Und es ging schon massiv steil dort hoch und wir haben gesagt, komm, also von der Ferne sah das relativ easy aus. Dann sind wir da hingefahren und beide mal beim ersten Mal völlig abgeschmiert und beim zweiten Mal haben wir gedacht, so, okay, wir müssen es jetzt den Guides auch zeigen, dass wir das hinbekommen, so. Sind wir da hochgeballert und während du dort hochballerst, ist ja auch so ein Tunnelding irgendwie, ne? Du bist so voll drin, nimmst um dich rum gar nichts wahr, dann kommst du oben an und dann setzt das Gefühl ein, du hast es geschafft. Und dann ist ja beim Endurofahren das Schöne, dass wenn du das dann so geschafft hast, in vielen Fällen du belohnt wirst von einem unfassbaren Ausblick und diese ganze Atmosphäre und drumherum. Und das ist ein Gefühl von Endorphin, das hatte ich selten so auf dem Motorrad, muss ich ehrlich sagen. Also das kann dir keine Querdynamik auf der Rennstrecke oder sonst was geben. Oder für mich sind es so dieses Zusammenspiel aus irgendwie, du hast Spaß, du bist aber auch gleichzeitig angestrengt und konzentriert und wirst dann von sowas belohnt. Kann ich hundertprozentig nachvollziehen, was du da hast. Und Glückwunsch erstmal, dass du es abgerissen hast. Richtig geil, Michel. Glaube, hätten viele dann lieber gesagt, nee, komm, ich setze mich hinten auf die Hinterbank.
Ja, es war, ich war wirklich, ich stand unten und habe gedacht, nee, mache ich das nicht. Weil ne, also dieses Enduro Republic, das findet ja auch in öffentlichen Wäldern in Anführungsstrichen statt. Ne? Du fährst über Straßen, du fährst, wie gesagt, Trails etc. Das ist kein Park, wie man das so vom Enduropark Hechling oder sowas kennt. Ne? Die haben natürlich ein kleines Areal, wo die halt quasi auch dieses Einführungstraining machen, was wir mich natürlich nicht gemacht haben, weil die ja gedacht haben, es sind alles Profis dabei. So, ne?
Klar, der in seinem so, Textilkombi, der macht das ganz easy.
Genau. Und dann fährst du da aber quasi eigentlich durch Italien, ne? durch diese Region da und unendlich viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Wege. Du kannst natürlich auch immer irgendwie abbiegen, so, ne? Und dann sind wir halt da hochgefahren und du kommst da oben an, so wie du sagst, Ausblick. Und was halt auch ist, ne? Das bewegt sich ja ständig, ne? Da ist ja immer irgendwie, ne? Du lernst halt irgendwie die Straße zu lesen, ne? Und gewöhnst dich dran, dass da viel Bewegung vorne, hinten drin ist, ne? Aber das trotzdem Grip hat, ne? Und du hast ja sofort, die Lernkurve ist ja so steil, ne? Und du nimmst das mit, du hast die Endorphine, du hast was gelernt und denkst, oh geil, jetzt geht's weiter so, ne? Und dann sind wir halt auch da oben gewesen, ne? Die Kuppe hochgefahren und dann eben auch so, wie angesprochen, ne? So kleine, schmale Wanderwege runtergefahren mit diesen riesigen 200-Kilo-Motorrädern, ne? Rutschige Untergrund, Blöcke, so, ne? Und dann schitterst du dich so da durch und du bist dann aber schon deutlich selbstbewusster und dann fängt das halt irgendwie richtig Spaß zu machen, dann fährst du schneller. Und wenn du schneller wirst, wird's einfacher. So, ne? Okay. Das ist ja auch das, ne? If in doubt, flat out, so nach dem Motto. Ne? Je dynamischer das wird, je schneller du wirst, umso besser funktioniert das ja in Anführungsstrichen. Ne? Und dann bekommst du da Selbstbewusstsein so und dann war nächste Herausforderung, unten im Tal wieder angekommen, Flussdurchquerung. So, ne? Du siehst halt dieses Ding, weißt, okay, mindestens halbe Meter tiefer Wasser, ne, tiefes Wasser, riesige Blöcke drin, du siehst nicht, wo du hinfährst, so, ne, und dann halt da das erste Mal durch und denkst, oh, krass, auch geschafft, ne, nächstes Highlight, so, ne, und dann fährst du dann den Weg hoch und kommst dann aus dem Wald raus, wieder ein schmales Sträßchen, so ein malerisches Bergdorf, wie man sich quasi aus dem Urlaub vorstellt, dann fährst du da durch, ne, und dann standen da auf einmal alle, ne, und dann meinte der so, and now we have there's a 200 Meter, this is the tricky part, so, und now it's getting a little bit challenging, but then the rest is easy, so, ne, und dann war das halt aber wirklich so, wie wir das halt auch mit diesen kleinen Enduros gemacht haben, also schmaler Weg, super vom Wasser ausgewaschen, riesige, also teilweise Kiessteine, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Also so 20, 30 Zentimeter groß und alles, was so dazwischen ist, ne? Sehr, sehr steil, ultra ausgewaschen und da war es dann tatsächlich auch so, bin ich dann auch hängen geblieben. So wie man das eben vom Endurofahren halt also auch kennt.
Zu jeder guten Präsentation mit Michael Prascher gehört ja mittlerweile auch, dass das Motorrad einmal auf der Seite liegt, egal in welchem
Gelände. Nee, ich bin nicht gestürzt, sondern so wie das halt. Nein. Also das meine ich nicht, sondern so wie das halt ist, ne? Du kommst, bleibst mit der Enduro an der Kante hängen und es geht halt nicht vorwärts, so, ne?
Ja,
so, ach so, ne? Okay. Und also es war wirklich so steil, ne? Der Typ dann hinter mir abgestiegen, quasi vorne an der Gabel, also wie man das halt quasi auch so von so einem Rallye-Einsatz kennt, ne? Der eine zieht dann vorne an der Gabel, der andere gibt hinten Gas, hin, Rad dreht durch, so, um halt quasi diese Passage zu überwinden, so, ne? Weil halt einfach krasser Absatz, ne? Und dann da hoch. Und dann auch so quasi Beine links und rechts unten. Und ich hätte es nicht gedacht, das war auch total faszinierend, ne? Wir hatten Scorpion Rally drauf, also wirklich 50-50 Reifen, Ne? Mhm. Und das Ding hat halt unten raus so viel Drehmoment, dass ich gedacht habe, okay, das wird nicht, also du wirst dich quasi hier eingraben, ne? Und das Motorrad aber quasi da diese schmale, ich habe das auf Video, vielleicht baue ich hier sogar mal ein, damit man das so sieht, ne? Es wird auf jeden Fall auch ein Video dazu geben, ne? Diese schmale Rinne da hoch und hochgekämpft, ne? Und das Motorrad hat dich quasi gefühlt rausgeschoben. Es war einfach faszinierend, wie gut diese Kombination aus Bike, Motorleistung und Reifen da funktioniert hat, ne? Und dann oben angekommen. Und dann ging es quasi auf der anderen Seite wieder ähnlich steil runter, nicht ganz so ausgewaschen, aber auch Single Trail, lose Stein. Und dann warst du halt einfach, ne, dann hast du halt einfach massiv Selbstbewusstsein gehabt, ne? Und der Weg da nach unten, das hat sich dann schon angefühlt wie dieses Enduro-Fahren mit dieser kleinen Beta, wie wir es gehabt haben in Bosnien, ne?
Also, ja, krass.
Es war super, super selbstbewusst. Und das Motorrad hat sich dann auch angefühlt, trotz dieser 200 Kilo, ne? Du hast es quasi, bin's dann schon gefahren, wie ein Enduro-Motorrad. Also wie
geil,
ein kleines Enduro-Motorrad.
Michel danach auch nur noch so breitschultrig wie Ralf Möller überall langgelaufen und Arnold Schwarzenegger in einer Person, ja, und gedacht so, mich stoppt und jetzt nichts mehr.
Und ich muss sagen, das war wirklich das Wichtigste. Wir kommen dann halt zurück, ne, und fährst dann halt ein paar Kilometer Straße. Du merkst dann halt auch, okay, krasse profilierte Reifen drauf, ne, super Abrollgeräusche, alles ein bisschen schwammig so, ne. Es fühlt sich ganz komisch an. Das hat sich dann auf dem losen Untergrund fast besser und sicherer angefühlt als da auf der Straße. Du merkst halt, das gehört da nicht so richtig hin, ne. Es ist halt nur um Etappen zu überbrücken, bis es wieder schottrig wird, ne? Und dann fährst du wieder in dieses Dörfchen rein, ne? Schotteruntergrund, ne? Und fährst mit diesen krassen Rallye-Motorrädern in Anführungsstrichen, die du halt quasi über Straßen zugelassen kaufen kannst, durch dieses abgesperrte Dorf, ne? Und kommst dann so an, ne? Und stellst ab und hast dann einfach einen großartigen Tag gehabt, ne? Und was sehr witzig war, weil ich war ja der Noob, ne? Ich war ja der Rookie, ich war ja der Assi, so, ne? In Anführungsstrichen, ne? Und am Ende wollten aber quasi alle meine Eindrücke haben, ne, weil halt quasi dieses Motorrad ja quasi entwickelt wurde für diejenigen, die halt regelmäßig Offroad fahren. Aber die Idee ist natürlich auch, dass wenn du damit anfängst, ne, das quasi für dich die richtige Basis ist. So, ne? Und der Lorenzo, das war quasi einer der Guides, der ist auch quasi der Begründer von Enduro Republic. Da war ja der, I really would like to know how you felt, because in the beginning, we saw, okay, you were struggling a lot and you were like always behind. But at the end of the day, you were like part of the group. Also, ich bin dann wirklich am Ende des Tages halt
höchste
normal.
Töne, hey, wow.
Also, das hat mich dann am Ende dann halt auch noch quasi nochmal so ein Ritterschlag, ne?
Ja.
Wo er gemeint hat, es war super cool zu sehen, wie du dich jetzt quasi im Tagesverlauf entwickelt hast, ne? Und es war jetzt, wurde ja hinten raus nicht einfacher und du bist aber quasi genauso gefahren wie die anderen halt auch, ne? Warst halt Teil der Gruppe und du hast halt quasi gefühlt keinen Unterschied mehr. Also ich bin dann halt jetzt, hab dann keine Sprünge oder so gemacht, ne? Und gerade die Pros, die sind halt teilweise auch die Böschung hochgefahren, so wie du es halt kennst vom Fahrradfahren, ne? Das halt quasi komplett in Anlieger mitnimmst, so, ne? Mhm. Aber ich konnte halt da mitfahren und dann waren halt auch die ganzen Aprilia-Leute so, ne? Wollten dann halt von mir wissen, wie ich das denn einzuordnen habe, weil die wussten, okay, die anderen, die hatten ja halt eh ihren Spaß, die haben sich eh wohl gefühlt, weil sie halt grundsätzlich in dieser Situation komfortabel sind, was für mich aber ganz anders war und das Motorrad halt irgendwie so diesen Support quasi gegeben hat, ne? Also es war richtig, richtig wild und wieder mal so ein Erlebnis, ne, so Bucketlist, richtig, also ich, und dann abends wieder ins Hotel, morgens aufgewacht, wieder rausgeguckt, du guckst wieder auf diese, Renaissance-Kulisse, ne, und das war einfach wie im Film. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Punkt, wie ich eigentlich eingestiegen bin. Wir müssen das mal machen. Wir müssen mal da zusammen hin. Also, A, hast du dort die Möglichkeit, die haben so einen Aprilia-Hub dort, ne, du kannst das quasi mit diesen Motorrädern machen. Du kannst dort auch kleine, normale Hard-Enduros fahren. Die haben dort Gas statt Beta. Und das ist von München nur ein Steinwurf entfernt, ne. Du springst einmal über die Alpen, fährst 400 Kilometer. Oder du kannst sogar theoretisch von München aus fliegen, wenn du dir das kannst oder halt leisten willst, ne? Dann hast du es in Anführungsstrichen noch schneller. Die vermieten alles, du kriegst das komplette Material, die haben Motorräder, die haben Helme, alles, was du willst, die haben die Unterkunft und so, ne? Und ich war mega überrascht, weil ich ja weiß, bei Enduro Spirit Bosnia ist halt einfach durchweg das ganze Jahr ausgebucht und die haben gemeint, wir haben am Wochenende ist viel los, aber unter der Woche kannst du immer kommen. Wir nehmen riesige Gruppen und ich habe mich einfach gefragt, warum sind da keine deutschen Enduro-Fahrer? Das ist wirklich das gesamte Ding herum. Es ist einfach so abartig.
Auf geht's.
Cool.
Nächstes Gasgeflüster-Community-Event. Warum wir da drauf?
Ja,
würde ich doch
also
mal sagen.
Mega. Guckt euch das.
Wenn ihr da
es
Bock
ist natürlich
drauf
ein bisschen
habt.
Teurer als Bosnien, muss man sagen. Ne? Weil es ist halt einfach Italien. Ne? Aber wenn ich überlege, ich fahre halt nur 400 statt 1200 Kilometer. Und ich sag jetzt mal, der Aufwand und die Möglichkeit, einfach mal 2 Tage übers Wochenende dahin zu fahren, das geht halt in Bosnien nicht so, ne? Oder einfach 2 Tage Urlaub zu nehmen. Und ich habe nicht verstanden, warum da keine Leute sind. Es ist mir unvorstellbar. Ich hau euch auf jeden Fall hier den Link unten auch mit in die Videobeschreibung zu Enduro Republic. Guckt euch das unbedingt mal an. Wenn ihr Fragen habt, lasst mich gerne wissen über die gängigen Kanäle info@gasgeflüster.de, Instagram Gasgeflüster. Lasst eure Feedback da, eure Kommentare, eure Fragen. Helfe euch da gern. Also es ist wirklich ich habe mich echt verliebt in dieses Ding, ne? Also auch diese Bar, Hallenbereich, die haben eine Werkstatt dort, du kannst deinen Motorrad dort lassen, die sind super nett gewesen. Also ich wäre am liebsten gar nicht weggegangen, so, ne? Ich wäre einfach dort geblieben. Es war richtig, richtig nice. Mega cool.
Also, der Michel hat vorhin meine Augen angesprochen. Jetzt blicken wir mal in seine, und nachdem er hier zu Beginn seinem Körper den Worten hat folgen lassen, indem er gesagt hat, er ist ganz schön abgefuckt, ist mittlerweile ein strahlendes Leuchten und die Begeisterung förmlich in sein Gesicht zurückgekehrt. Extrem spannend. Ich habe da richtig Bock drauf. Und was ich daran so schön finde, ist, wir haben in den letzten Folgen irgendwie auch über dein Triumph-Thema dort auf der Rennstrecke gesprochen und so weiter. Weil es einfach immer wieder deutlich wird, wie schön bunt doch auch einfach diese Motorradszene, das ganze Hobby ist, was man alles damit machen kann und wie jeder und jede irgendwie das Glück finden kann, wenn man da motiviert unterwegs ist. Ich finde es auch cool, also ich nochmal, bei mir, der Puls, der geht nach oben, weil ich einfach das auch gerne machen möchte. Gleichzeitig steckt mich deine Freude wirklich an. Ich finde es total cool, das zu hören, und ich glaube, so einen spannenden Teaser auf das dazugehörige YouTube-Video hatten wir, glaube ich, noch nie. Da wird es hoffentlich auch eins geben. Du hast gesagt, die Kameraaufnahmen kommen. Werden wir dann natürlich sicherlich auch überall teilen. Ich bin mega gespannt, das zu sehen. Das war aber doch ein wirklich wunderschöner Abschluss dieses Stammtisches. Malt euch die Szene aus, wie ihr irgendwie auf dem Berg eurer Träume seid, im besten Fall mit dem Motorrad dort hochgekommen seid. Und dann können wir doch beseelt in die nächste Woche starten und hoffen, dass das Wetter besser wird. Ich werde wahrscheinlich bis zu unserem Rennstrecken-Event im Mai kein Motorrad mehr fahren, weil es für mich jetzt endlich nach Spanien geht. Allerdings nicht zum Motorradfahren, einfach 4 Wochen dort arbeiten und dann ein bisschen La Dolce Vita.
Also, Moment, du gehst nach Spanien, wahrscheinlich auch irgendeine größere Stadt. Also ich weiß ja, wo du hingehst, so, ne? Du kannst es ja einfach
Barcelona.
Kannst du sagen? Barcelona. Also nach Barcelona, und ich gehe jetzt aber mal schwer davon aus, dass du dir irgendein zweirädriges Gefährt dort in der Zeit mal gönnen und mieten wirst.
Ja, also mal, die haben halt da immer diese ganzen E-Roller, also diese 50-Kubik-Roller, mit denen du durch die Stadt fährst. Ob es dort jetzt irgendeine Motorradmöglichkeit gibt, mal schauen. Aber ich bin ja mit meiner Freundin dort. Ich glaube, die Events werden anders aussehen. Auf dem Circuit de Catalunya ist leider in der Zeit kein zweirädriges Motorrad-Event. Entsprechend komme ich da leider nicht zum Zug. Aber so träume ich ein bisschen davor, und immerhin kann ich den Puls ein bisschen senken, weil es das nasskalte Wetter dann nicht mehr ist. Wer von euch gerade auf der Suche nach neuen Reifen für die Motorradsaison ist, sollte unbedingt jetzt bei motorradreifendirekt.de vorbeischauen. Der Frühjahrssale läuft auf Hochtouren, und es gibt zahlreiche tolle Angebote von namhaften Herstellern. Auch die bereits erwähnte Michelin Power 6 Cashback Promo Top-Qualität für eure Fahrt in die Saison. Und damit nicht genug. Wenn ihr den Promocode GAS10 eingebt, erhaltet ihr 10% Rabatt auf alle Motorradreifen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Also bestell jetzt auf motorradreifendirekt.de. Zurück zum Podcast,
das ich tagtäglich hier ertragen muss. Ich hoffe für alle Zurückgebliebenen, Hängengebliebenen, dass auch hier die Sonne mal wieder scheint, euch statt Röte eher ein bisschen Farbe ins Gesicht bringt. Immer schön Sonnencreme verwenden. Und mit diesen Worten und Wünschen, eine Folge werden wir, glaube ich, noch aufnehmen hier aus Deutschland, entlassen wir euch von diesem Biker-Stammtisch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer gilt, gerne eine Bewertung, Kommentar da lassen, Nachrichten an info@gasgeflüster.de oder auf Instagram werden fröhlich gelesen und meistens auch beantwortet. Und wenn ihr Bock habt an so ein Event Enduro Republic und euch das vorstellen könnt, dann können wir ja mal eine imaginäre Warteliste aufsetzen. Schreibt uns das auch gerne. Und nochmal der Hinweis, wir sind in der Planung, auch Hoodies zu produzieren. Wenn ihr darauf Bock habt, auch gerne schon mal eine Nachricht schreiben, dann wissen wir, wie viel wir brauchen. Und damit sind wir raus, oder Michel?
So sieht's aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schön wettrige Motorradwoche. Freue mich auf den nächsten Aufnahmetermin mit Jan und sage ciao, baba, bis zum nächsten Mal.
Baba, tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Ja. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.
Haben wir einen Einspieler?
Ja, komm.
Gib ihm. Mal. Ich bin on fire.